Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 206 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 6. Dezember 2024. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmalltalk geht es um den Tod.
Mit dem Branchenexperten Daniel Feiler unterhalten wir uns über wichtige Trends in Versicherung und Vermittlung.
In den News der Woche zweifelt Bundesfinanzminister Kukies daran, dass die Reform der privaten Altersvorsorge doch noch kommt. Wir berichten, wer dick im Geschäft mit Lebensversicherungen ist. Beim Thema Altersvorsorge klaffen Wunsch und Wirklichkeit auseinander. Und eine Studie offenbart, wie Versicherungsmakler in die Zukunft schauen.
Und wir haben mal wieder ein Interview mit unseren auf BU-Versicherung spezialisierten Rechtsanwälten für Sie. Diesmal zum Thema Voraussetzungen für die BU.
Aber erst...
Aus der Redaktion sind wir wieder bei einer Ausgabe des Schmalltalks und wir haben ein ernstes Thema, der Tod.
Ja, wir haben ein ernstes Thema.
Du wolltest darüber über den Tod sprechen,
ja.
So ist Scholle manchmal.
Ja.
Wieso willst du denn diese Woche über den Tod sprechen, Scholle? Erzähl doch mal.
Richtig. Und zwar gibt es wieder eine Umfrage, diesmal von der LV 1871. Da gehen wir nachher auch noch ein bisschen drauf ein. Aber da stellen die wieder mal fest, Achtung, ich zitiere mal den Vorstand Hermann Schrögenauer, der sagt, über Krankheiten oder den eigenen Tod, beziehungsweise den von Familienmitgliedern, denkt wohl niemand gerne nach.
Ja.
Und ehrlich gesagt, und jetzt bricht's wieder aus mir raus, ich bin genervt.
Oha, wieso das?
Ja, Fangfrage, bist du schon mal gestorben?
Nein.
Nein. Wie wahrscheinlich ist es, dass du irgendwann mal stirbst?
100%.
Ja, warum zur Hölle redet eigentlich niemand über ein Thema, was 100% jeden treffen wird?
Tja, ist halt kein schönes Thema, ne?
Ja, es erinnert mich mal an meine Kinder. Ich mache die Augen ganz fest zu und dann kommt es auch nicht.
Genau.
Ne, dann sterbe ich vielleicht auch gar nicht. Wieso sagen die Leute, und du kennst, ich glaube, die Sätze kennt jeder, was ist denn eigentlich, wenn ich mal sterbe? Oh nee, da will ich jetzt gar nicht drüber nachdenken.
Mm.
Oder?
Ja, absolut.
Kennst du den Satz?
Ja.
Ja, ich auch. So, ich bin jetzt wieder ordentlich auf der Palme. Du musst mich da jetzt wieder ein bisschen runter von der Palme holen. Das heißt, wie lautet da eigentlich unsere Botschaft heute?
Dass man sich mit dem Tod befassen sollte.
Ja.
Weil es natürlich wichtig ist, entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Gerade wenn man, wie du, Kinder hat,
ja,
und ein Haus gekauft und vielleicht noch Haus abbezahlen muss und so weiter und so fort, ist es fahrlässig, sich nicht damit zu befassen.
Das stimmt.
Also man kann da, ich glaube, wir können da alle irgendwie so ein bisschen halb aus eigener Erfahrung sprechen. Wenn ich jetzt mal in meine Familie schaue, mein Vater ist mit 53 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Das war 6 Wochen von Diagnose bis Todesfall. Also praktisch gar nichts. Aber
ja,
der hatte, weil wir ja hier ein Haus gekauft hatten damals oder gebaut hatten sogar, hatte er eine Risikolebensversicherung abgeschlossen.
Hm.
Und das hat, um es mal auf Deutsch zu sagen, uns natürlich den Arsch gerettet, weil wir dann nicht auch noch das Haus verkaufen mussten.
Hast du gerade Arsch gesagt?
Ja, ich habe.
Also wirklich?
Ich habe Arsch gesagt. Genau, weil es natürlich sonst schwierig geworden wäre mit Studium bei den Kindern. Und meine Mutter hat halt nicht so viel verdient, dass sie hier die Rate hätte bezahlen können. Sie musste zwar immer noch ein bisschen was abzahlen, hat sie dann auch noch 10 Jahre lang gemacht. Aber zumindest der Großteil des Hauses war gedeckt. Und wenn man das nicht tut, dann kommt zu der Trauer, die einen ja eh schon heimsucht und niederschmettert, kommt dann natürlich noch das finanzielle Notlage dazu. Und das sollte man seinen Angehörigen ersparen.
Ich glaube auch. Und ich glaube, jeder kennt solche Fälle. Ich kannte zum Beispiel ein Ehepaar, so entfernt bekannt, sage ich mal, die sind beide zusammen in Urlaub geflogen. Und einer kam in der Kiste wieder. Und das erwartet natürlich in der Form, natürlich erwartet das niemand. Aber wie kann man dann so leichtsinnig sein, und das immer nach hinten verschieben.
Mhm.
Ich habe heute gehört zum Beispiel, dass Leute, die sich dann mit solchen Vorsorgevollmachten befassen, Testament und so, dass die manchmal in den 60ern geboren sind. Die sind über 60.
Ja, zu spät.
Wie kann man etwas so sträflich nach hinten verschieben, weil man keine Lust hat, sich mit etwas auseinanderzusetzen, weil es unbequem ist. Und das verstehe ich einfach nicht. Man sollte auch mal über den Tod reden. Deswegen reden wir über den Tod. Ich habe eine Risikolebensversicherung. Auf jeden Fall. Wir haben Testament eingetütet. Ich werde nächstes Jahr 50. Das heißt, ich habe das, glaube ich, mit Anfang 40 gemacht.
Halbzeit schon.
Boah, boah.
Optimist.
Ich sag mal, so 10 Jahre mache ich noch. Aber
also bitte ein bisschen länger, ja.
Also wir haben Testament eingetütet und solche Sachen. Und darüber kann man auch wirklich sehr, sehr sachlich reden. Und auch eigentlich je früher, desto besser. Also sobald ein paar Verhältnisse einfach schon geklärt sind. Also hätte ich nicht machen müssen, solange ich nicht verheiratet war und meine Frau nicht kannte. Dann muss ich das auch nicht. Aber das ist der Punkt. Und haben wir jetzt eigentlich schon ein paar Argumente mal gebracht, warum man, wir versuchen das die ganze Zeit, ne? Warum Makler, ja.
Haben wir, aber ich habe noch eins auch.
Oh, stark, her damit.
ja, noch ein Fall aus meiner Familie nämlich. Es geht ja auch, also es gibt natürlich Vorsorgevollmacht, Testamente und sowas, aber auch das Bezugsrecht in der Lebensversicherung.
Oh ja.
Weil bei meinem Onkel war das zum Beispiel so, der war vorher verheiratet, hat sich dann scheiden lassen und dann meine Tante geheiratet, also die Schwester meiner Mutter. Ja, hat aber das Bezugsrecht nicht geändert. Und als er dann gestorben ist, hätte eigentlich, war noch die alte Frau, also die Ex-Frau, war noch eingetragen als bezugsberechtigte Person.
Die hat sich gefreut, ne?
Und hätte die noch gelebt, die war auch schon verstorben, aber hätte die noch gelebt, wäre meine Tante da natürlich leer ausgegangen.
Hat sie sich nicht gefreut, okay.
Also auch da, immer mal wieder, und da sind natürlich auch die Vermittlerinnen und Vermittler gefragt, immer mal wieder nachfragen, sagen sie, was ist bei ihnen passiert? Oh, sie haben sich scheiden lassen, oh, okay, jetzt ist eine neue Frau im Spiel oder ein neuer Partner, dann sollten wir vielleicht auch mal Bezugsrechte uns nochmal anschauen und so weiter und so fort. Also es gibt immer was zu tun tatsächlich, damit man da keine bösen Überraschungen erlebt. Das passiert immer wieder, man liest es immer wieder, dass das nicht geändert wurde.
Ja, ich habe das vor 3 Monaten, habe ich alles nochmal, bin ich überall auf Nummer sicher gegangen, dass überall meine Frau drin steht.
Sehr gut.
Und ich habe auch bei uns auf Pfefferminzia, da hatten wir mal ein Interview auch, da habe ich das sehr schöne Wort Probesterben kennengelernt. Ja. Kannte ich vorher noch nicht. Hat auch so in der Überschrift, da rüttelt das ein bisschen auf, ne? Und da hat er dann auch gesagt, beim Probesterben, was, kommt jeder ins Grübeln oder irgend sowas. Und deswegen auch wirklich die Sache. Leute, wer uns da draußen hört, sterbt mal Probe. Ja, da tut gar nicht weh. Und dann überlegt man mal ein bisschen und dann schaut man mal, ob der ganze Kram wirklich geregelt ist. Und sonst passieren dann echt Sachen,
die man nicht haben will. Ja.
Also das hat mich, wie gesagt, aufgerüttelt und echt erschüttert mal wieder, dass über solche Dinge einfach nicht geredet wird. Das ist, ich weiß auch nicht, ist das wieder so typisch deutsch? In Deutschland redet man ja auch nicht über Geld.
Ja, vielleicht, kann sein.
Ja.
Aber auch wenn man es dann eben einmal gemacht hat, immer auch mal wieder auf den Prüfstand holen. Ist auch gerade bei Testamenten und sowas wichtig,
dass
man da immer wieder drauf schaut. Auch liebe Makler, ne? Also auch bei euch.
auch ihr werdet mal.
Ihr müsst das auch regeln. Wenn eure Frau keinen Gewerbeschein nach 34D hat und ihr sterbt, dann kann sie mit dem Unternehmen quasi nichts anfangen. Also, ne? Das auch da haben wir immer mal wieder Berichte gemacht oder Artikel gemacht, auch von Rechtsanwälten als Experten, wie auch Makler das zu regeln haben. Auch da droht sonst Ungemach für die Angehörigen und Hinterbliebenen.
Ja. Ansonsten sterbt ihr und guckt doof danach.
Vor allem die Hinterbliebenen gucken doof danach.
Man
selbst ist ja egal, man merkt ja eh nichts
mehr.
Man
selbst guckt nicht mehr doof, genau.
Ja, aber auch wenn man mal in der Situation war, dass man als Angehöriger eben davor steht und sich denkt, und jetzt? Mist, ich habe keine Vollmacht, ich habe keinen Plan, wo das Testament liegt, ich weiß nicht, was, wo, wie ist, ne?
Genau.
Das will man einfach nicht haben, von daher. Spätestens, wenn man das einmal erlebt hat, glaube ich, ist auch das Bewusstsein da und dann kümmert man sich da auch drum.
Genau, das war's.
Genau.
Mehr habe ich zu dem Thema nicht zu sagen.
Nee, wir wollen es heute auch mal kurz halten, weil wir noch ein paar Gespräche haben und heute dann nicht so viel labern wollen.
So kurz war das doch gar nicht, ey.
Aber genau, das war unser Senf dazu, zum Tod.
Senf zum Tod, genau. Und dann bis zum nächsten Mal, da haben wir dann irgendwas Lebendigeres.
Genau. Also, weiter mit Text. Unternehmen sind erfolgreicher mit gesunden Beschäftigten und geringen Fehlzeiten. Als Gesundheitspartner unterstützt die R&V Krankenversicherung ihre Firmenkunden dabei, sich in Zukunft sowohl leistungsstark als auch sozial engagiert präsentieren zu können. Denn bei der Wahl des Arbeitgebers spielen Zusatzleistungen wie beispielsweise eine leistungsstarke BKV eine immer wichtigere Rolle. Das R&V-Gesundheitskonzept Profil setzt hier neue Standards und bietet Unternehmen ab 10 Mitarbeitenden individuelle, leistungsstarke Lösungen. 5 Budgettarife mit Budgethöhen zwischen 300 bis 1500 Euro ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen für nahezu jeden Kundenwunsch. Maximale Flexibilität bietet die Kombinationsmöglichkeit mit Bausteintarifen für Auslandsreise, Zahnersatz, stationäre Absicherung und Kostenerstattung. Erfahren Sie mehr auf makler-gesundheit.de/profil.
Im Gespräch.
Man könnte Daniel Feiler als umtriebig bezeichnen. Er spricht viel mit Branchengrößen, netzwerkt kräftig und steckt Geld in neu gegründete Unternehmen der Versicherungsbranche. Weshalb ich mich mit ihm darüber unterhalten habe, welche Themen die Branche bewegen und wohin die Trends denn so laufen. Es geht um solche schönen Dinge wie Workation, Direktversicherer, die Zukunft der Makler und digitale KI-Kollegen. Hören Sie doch mal rein.
Hallo Daniel, schön, dass wir uns hier treffen bei German Wahnsinn in Hamburg.
Hallo Scholle, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich auch. Daniel, sag mal, wir unterhalten uns ja jetzt hier über den Maklermarkt, über Versicherer, Versicherungsvermittlung und diese ganze Materie und so. Warum kennst du dich eigentlich so doll damit aus?
Ja, ich bin seit 2008 mittlerweile in der Branche in unterschiedlichen Funktionen und zuletzt im Management der Covago, eines mittelständischen Versicherungsmaklers, und mein Geld gebe ich gerne für Insurtechs und Startups aus. Das heißt, ich investiere gerne als Business Angel in Startups und habe deswegen ja bei den jungen Digitalen in der Branche auch so ein bisschen meine Finger mit im Spiel manchmal. Und ich sehe es durchaus als privilegiert an, dass ich im Lauf eines Jahres mit vielen, vielen spannenden Menschen in der Branche ins Gespräch kommen kann, beruflich sehr viel über den Weg laufe. Und ja, da hatte ich dieses Jahr Gespräche mit Frank Kettnacker von der AL, mit Uwe Stuhldreier aus dem Vorstand der Hook24, auf der anderen Seite mit Insurtechs wie Muffin Tech und Winlift oder auch bekannten Vertretern des Maklerlagers wie Basti Kunkel. Und ja, habe die Gespräche, die ich da geführt habe, bei LinkedIn auch geteilt im Laufe des Jahres.
Alle mal reinschauen.
Sehr gerne. Und ja, würde vielleicht gerne ein bisschen was von dem kundtun, was ich da so gelernt habe.
Das ist eine schöne Mischung. Und du hast uns auch, ich sag mal, so 3 Themenkomplexe mitgebracht. Klingt jetzt mehr als, also klingt jetzt riesig, ne? Ist auch riesig. Lass uns mal zumindest schon mal 3 Stichworte nennen oder mehrere Stichworte. Also einerseits Workation wird es jetzt einmal sein.
Genau.
Dann der Maklermarkt, Service und Vertrieb. Und am Ende wollen wir noch auf künstliche Intelligenz und Insurtechs dann zu sprechen kommen. Das heißt, alle bleiben bitte dran. Es wird spannend. Lass uns mal mit Workation beginnen. Und da hast du mir vorhin schon zugerufen, wir müssen erstmal abstecken, was ist denn eigentlich Workation? So einfach ist das gar nicht, ne?
Das ist richtig. Grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, Workation ist die Zusammenkunft von Arbeit an einem Ort, an dem andere gerne Urlaub machen. Und los ging die Reise mal mit, ich verabschiede mich für ein halbes Jahr nach Griechenland und arbeite vom Strand aus.
Ein schöner Gedanke.
Ja, den können viele teilen. Gibt aber auch im heutigen Berufsleben die etwas kurzlebigere Variante. Ich war dieses Jahr bei der Workation des Makler- und Vermittler-Podcasts mit dabei im schönen Sauerland. Das waren kein halbes Jahr, das war auch nicht Griechenland, das war bodenständiges Sauerland. Und warum der Teil Cation in dem Namen Verwendung fand, weiß ich bis heute nicht. Das war eigentlich eine echte Arbeitseinheit, hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, aber das wäre das kurzlebigere Format.
Ja.
Paar Tage, Kollegen treffen sich, um gemeinsam Themen zu diskutieren und noch ein bisschen Spaß nebenbei zu haben.
Ja, jetzt sagen aber auch, die psychische Seite sagt ja immer, man soll ja Arbeit und Privatleben auch ganz gerne mal trennen oder sollte es trennen, weil man sonst, weil es verschwimmt, weil es einen wuschig machen kann. Warum vermischt man das plötzlich über Vacation? Was ist denn da der Vorteil?
Ich glaube, die Umgebung macht es ja häufig. Mhm. Also eine angenehme Umgebung, die öffnet Menschen, die lässt manchmal das Arbeiten auch etwas produktiver gestalten. Und ich finde, das ist auch auch durch die Vermischung kam in den letzten Jahren ein sehr, sehr positiver Trend in der Branche auf. Nicht nur in unserer Branche, aber Lass uns mal bei unserer Branche bleiben.
Lass uns da bleiben.
Vor 20 Jahren aus meiner Sicht undenkbar gewesen, dass Menschen innerhalb der Branche, Wettbewerber, sich gemeinsam ausgetauscht hätten zu Problemen, die jemand hat, zu Lösungsansätzen für den. Genau das war ja Inhalt einer Workation in meinem Fall. Die Probleme kommen auf den Tisch, die Herausforderungen kommen auf den Tisch und die Gruppe findet gemeinsam Lösungen. Mhm. Also unglaublich positiver Trend, dass wir mittlerweile, ob das ein Jungmakler-Award ist, ganz offen über Erfolgsstories sprechen, über Herausforderungen in der Branche und auch potenziellen Wettbewerbern Tipps gegeben werden, wie die jeweiligen Geschäftsmodelle sich positiv entwickeln können.
Und vor 20 Jahren war das nicht so kuschelig?
Da war der Wettbewerber vor allem ein Wettbewerber, der keinerlei Informationen bekommen darf.
Oh, warum sind die jetzt alle so nett zueinander? Ist der Kuchen groß genug?
Also ich glaube, der Kuchen ist groß genug. Wir haben mittlerweile ja immer weniger Vermittler, die sich um eine leicht steigende Anzahl an Kunden streiten. Der Kuchen ist groß genug. Ich glaube aber auch, wenn ich in meine Anfangsjahre zurückgehe, ich bin im Strukturvertrieb groß geworden 2008, da hat es sowas im Kleinen ja durchaus gegeben. Da haben Führungskräfte, da haben auch Kollegen auf Jahresauftakttagungen, in Workshops ihr Wissen geteilt, aber immer nur in dem Kosmos des Vertriebsunternehmens. Mhm. Damals wäre es noch undenkbar gewesen, das mit dem Wettbewerb draußen zu teilen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass die mediale Arbeit hier tatsächlich sehr positiven Einfluss hatte, dass mittlerweile über die Grenzen eines einzelnen Unternehmens hinaus solche Weisheiten, Tipps und Tricks auch geteilt werden.
Vielleicht auch die Erkenntnis, dass es am Ende doch ein Geben und also ich gebe ja Erfahrungen, ich kriege andere Erfahrungen, es hilft mir dann wahrscheinlich auch. Und der oder die andere nimmt mir auch keine Kunden weg am Ende, ne? Vielleicht ist das auch eine Lernkurve irgendwie.
Also so. Wenn wir bleiben wir bei Pfefferminzia, wenn wir hier gemeinsam Weisheiten teilen, die Wahrscheinlichkeit, dass mir deswegen ein Kunde verloren geht als Makler, die ist doch recht gering.
Ne?
Ja. Aber ich kann auf der anderen Seite auch profitieren. Ich gebe etwas und ich kann so viel nehmen an Tipps, die mir andere im Gegenzug geben.
Was denkst du denn, welches Workation-Modell jetzt am stärksten wachsen wird oder sich am stärksten durchsetzen wird? Solche Workshop-Wochenenden oder sowas? Oder tatsächlich setzen sich die Leute 3 Monate auf Teneriffa?
Also ich glaube, das Wochenendmodell ist, wobei es meistens unter der Woche stattfindet, ist tatsächlich eines, das Zukunft besitzt, weil wir in der Branche gemerkt haben, dass die Vermittler viel Spaß daran haben. Mhm. Also es gibt ja verschiedene, das Zukunftsmacher-Bootcamp der Bayerischen beispielsweise als
Das soll hart gewesen sein, habe ich gehört. Also war ganz schön.
Ich war nie dabei.
Nee.
Leider nie dabei. Ich kenne aber Menschen, die dabei waren, die mussten, glaube ich, ziemlich viel wandern, hatten aber auch ziemlich viel Spaß dabei.
Das und viel gelernt. Auch, habe ich. Ja.
Über die Wochenend- oder unter der Woche Veranstaltungen im kurzfristigen Format hinausschauen. Die richtige Workation, so wie es vor ein paar Jahren mal angedacht war. Ich bin ein halbes Jahr in Griechenland. Ist ein Format, was, glaube ich, bei Mitarbeitenden extrem beliebt sein könnte. Mhm. Auf der anderen Seite mittlerweile auf Regulatorik in den Unternehmen stößt. Dann kommen Datenschützer, die sagen, IT muss aber auch entsprechend geregelt sein, muss sichere WLAN-Zugänge müssen dort gewährleistet sein und. Mhm. Manche Unternehmen gehen her und sagen, innerhalb der EU ist es in Ordnung, außerhalb der EU nicht mehr. Also die ein kritisches Umfeld mittlerweile.
Man muss aufpassen.
Ja.
Wenn du jetzt 3 Monate Vacation machen würdest im Sommer, wo würdest du denn hinfahren?
Im Sommer? Also ich würde die Vacation ja am liebsten im Winter machen.
Oho, dann wo dort?
Ja, ich würde gerne von Januar bis März nach Dubai gehen. Da habe ich schön Wettergarantie.
Schön verlängerter Sommer dann.
Absolut.
Okay.
Weil sind wir doch mal ehrlich, wenn Weihnachten vorbei ist, dann dann haben wir hier auch nicht mehr so viel zu bieten. Dann ist nass und kalt. Und
ja, ich warte auch nur darauf, dass die Tage wieder länger werden. Ja, nachvollziehbar. Jetzt sind wir aber dann schon tatsächlich im täglichen Geschäft. Maklermarkt, Service, Vertrieb sind ja Stichworte, die du auch mitgebracht hast. Wie sieht's denn da so aus? Was hast du gehört?
Also ganz spannend ist zuletzt ein Gespräch gewesen. Mhm. Und zwar ist die These, dass die Direktversicherer kein zukunftsfähiges Geschäftsmodell mehr sind.
Steile These.
Also würde es sich heute überhaupt noch lohnen, einen Direktversicherer zu gründen? Manche Startups haben es in den letzten Jahren ja versucht, zumeist eher erfolglos.
Und also bei der Billigmentalität der Deutschen im Internet würde ich jetzt sagen, gutes Modell.
Ja, nee? folgender Blick darauf,
ja.
Fand ich sehr, sehr spannend. Und witzigerweise hat diese These sogar unterstützt der Vorstand eines der erfolgreichsten deutschen Direktversicherers. hört.
Ja, ja.
Wir sind mittlerweile in einer Zeit, lass uns mal zur Gotha schauen. Bei der Gotha hat er vor ein paar Jahren Finn Munzhausen das Digitalressort übernommen und den digitalen Vertrieb. Die Gotha verkauft erfolgreich Digitalversicherung. Mhm. Wahrlich kein Direktversicherer. Also was ist jetzt noch das Alleinstellungsmerkmal eines Direktversicherers, wenn mittlerweile jeder Omnikanal-Anbieter, jeder klassische Versicherer auch in das digitale Geschäft einsteigt und das erfolgreich betreiben kann? Also bin ich als in der heutigen Zeit als Direktversicherer doch viel mehr ich habe kein wirkliches USP mehr. Ich bin nur in meinen Bemühungen recht stark eingeschränkt, weil ich nur einen Kanal bespielen kann.
Der USP kann eigentlich nur der Preis sein oder der Service sein. Und das können die anderen auch, sagst du?
Das können die anderen möglicherweise auch nicht. Aber die Bemühungen der anderen sind doch nachweislich recht erfolgreich. Mhm. Wenn ich mir das Wachstum im Direktkanal anschaue, dann kommt das auch darüber zustande, dass eben diese Omnikanalversicherer, die nicht immer den günstigsten Preis haben, doch am Wachstum ordentlich teilhaben konnten. Mhm. Deswegen, ich kann deine These erstmal nachvollziehen. Mhm. Der Preis entscheidet online. Das ist auch definitiv eins der wahrscheinlich drei wichtigsten Merkmale, wenn ich online verkaufen möchte. Aber die Zahlen und der Kunde auf der anderen Seite sprechen zumindest die Sprache, dass auch all diejenigen, die nicht den günstigsten Preis haben, trotzdem eine Chance haben. Mhm. Es ist ja gemeinhin günstiger Preis, einfache Prozesse und die Möglichkeit, mit einer Brand Vertrauen aufzubauen. Das sind ja so die drei wesentlichen Merkmale, um online erfolgreich Versicherungen verkaufen zu können.
Mhm. Aber dann hast du eben auch mir zugerufen, dass viele Vorstände immer noch an den Menschen glauben. Also das wird kein Online-Selbstgänger. So hätte ich es jetzt mal übersetzt.
Absolut.
Oder wie siehst du es?
Also ganz, ganz spannend. Ich hatte mich kürzlich mit Uwe Stuhldreier, Vorstand der Hook24, unterhalten. Mhm. Also ein absoluter Digitalexperte und Vertreter Direktversicherer. Mhm. Und Uwe Stuhldreier ist fest davon überzeugt, dass der Mensch einen absoluten Platz am Vermittlermarkt auch in der Zukunft verdient haben wird. Klarer Gläubiger der hybriden Beratung. Also es wird digital aber auch den Menschen geben. Und spannend aus dem Mund eines Vorstands, eines Direktversicherers.
Ich frage mich gerade, ob der da so richtig sitzt. Ne?
Also glaube ich schon, Uwe Stuhldreier ist ein absoluter Experte. Aber es ist schön, trotzdem da hier keine verhärteten Fronten vorzufinden, sondern eine geistige Offenheit auch für die Geschäftsmodelle des Wettbewerbs.
Was können denn Menschen, was online nicht kann?
Also ganz klar natürlich ist das Thema Empathie heute. Noch. Mhm. Mal schauen, ob eine KI irgendwann in der Lage sein wird, aber erstmal ist die Empathie, glaube ich,
nur eine Frage der Zeit, ne? Aber
für den Moment noch,
ja,
ist der Mensch das sympathische Wesen.
Zumindest viele. Genau.
Genau. Mhm. Was den Menschen aus meiner Sicht abheben kann, ist, wir sind in der Zeit, Check24, es ist überhaupt keine Kunst mehr für Otto-Normalverbraucher, online einen Haftpflichtvergleich hinzubekommen. Das heißt, eine reine Preisauskunft oder ein Produktvergleich auf diesem oberflächlichen Niveau, das ist nichts mehr, was den Makler auszeichnet. Aber tiefen Know-how, tiefere Analytik auf die Situation des Menschen zugeschnitten, eine Empfehlung auszusprechen, das ist, glaube ich, eine Maklerkompetenz, die den Menschen vom Direktversicherer oder dem Internetvergleich heute absolut abheben kann.
Und da siehst du KI noch nicht, sozusagen?
Da sehe ich die KI noch nicht, aber wir sehen ja durchaus Ansätze, was ich hier spannende Use Cases, Anwendungsfälle ableiten lassen. Mhm. Also da wird die KI mit Sicherheit hinkommen. Das ist eher ein kurzfristigeres Thema, wo der Mensch seine Fähigkeiten noch gegenüber der Technik ausspielen kann. Ich glaube, dass ich das nicht mal widersprechen muss, weil es durchaus Der Service beispielsweise ist ein gutes Beispiel, wo Mensch und KI und Technik Hand in Hand gehen können, um das Kundenerlebnis gemeinsam besser werden zu lassen. Mhm. In der heutigen Zeit ist die Geduld ein rares Gut.
Was ist das?
Der Geduldsfaden ist kürzer. Vor 20 Jahren waren Menschen noch bereit, länger auf eine Antwort des Vermittlers oder des Versicherers zu warten. Das ist heute nicht mehr so. Geduld wird immer kürzer. Wir bewegen uns aber auch in einem Umfeld des Fachkräftemangels. Das heißt, allein durch Personal kann ich das Problem der Erreichbarkeit nicht lösen. Das heißt, ich muss Prozesse optimieren und ich muss vielleicht auch Technik zu Hilfe nehmen. Und ich glaube, in diesem Kundenservice-Bereich ist ein sehr schöner Anwendungsfall, wo ich schaffen kann, mit Hilfe von Technologie und KI den Menschen zu ergänzen und so ein anderes Service-Level zu erreichen.
Ja. Hast du denn mitgekriegt in deinen vielen Gesprächen, wie viel KI man heutzutage schon am Telefon hat? Gibt es da schon was?
Noch relativ wenig. Aber KI ist ja so ein schönes Beispiel. Also ein guter Podcast im Jahr 2024, der kann nicht ohne KI.
Was?
Lass uns das mal über KI sprechen.
Genau, stimmt.
Und jetzt haben wir auch tatsächlich ChatGPT seit ziemlich genau 2 Jahren im Einsatz. Jeder hat mal mit experimentiert und rumprobiert. Es zeichnen sich jetzt ja wirklich erste sinnvolle Use Cases ab. Am Telefon ist, glaube ich, noch einen halben Schritt von der heutigen Zeit entfernt. Die ersten Anwendungsfälle sind ja doch eher analytisch im Hintergrund oder im schriftlichen Format.
Da hatten wir auch einige hier im Podcast, genau. Domcura hat ja jetzt einen KI-Mitarbeiter und letzte Woche hatten wir ja auch einen Kollegen von einem Unternehmen,
genau,
die sowas dann auch schon machen.
Also bei der Telefonie gibt es schon spannende Ansätze, aber es ist, glaube ich, nicht der erste Schritt. Der erste Schritt ist, glaube ich, eher in der schriftlichen Verarbeitung beziehungsweise bei Prozessen im Hintergrund.
Also Arbeitsabläufe entlasten. Okay, jetzt sind wir schon bei KI gelandet, aber du hast mir vorhin auch noch zugerufen, du glaubst an das Geschäftsmodell Makler. Das
Absolut.
Heißt, KI wird den Makler noch nicht von der Tischplatte fegen oder dem wird es also noch eine Weile geben.
Also erstmal glaube ich fest an den Maklermarkt und ich glaube auch fest an ein Miteinander von Makler und KI. KI ist kein Gegner des Maklers, sondern im Zweifel sein bester Freund und Unterstützer möglicherweise. Ich bin tatsächlich aus 2 Gesichtspunkten kommend ein absoluter Freund der Zukunft des Maklermarktes. Das eine ist das, was wir bei Versicherern heute sehen. Wir sehen eine alte Leipziger, die die AO zu Mehrfachagenten macht. Wir sehen ähnliche Dinge bei der Zürich jetzt zuletzt.
Haben wir's gesehen.
Wir haben sowas mal gehört von der Baloise, von der Bayerischen. Das heißt, bei der Allianz gibt es Agenturen, die nebenbei einen Makler gründen. Oder die Allianz hat ja mit der Avania, heißt sie glaube ich, auch einen eigenen Makler am Start. Also eine Offenheit ist vorhanden, weil scheinbar die Versicherer erkennen, dass sie in ihrem Geschäftsmodell der Vermittlung erfolgreicher sein können, wenn sie sich weitere Kanäle öffnen.
Mehr Angebot, zufriedenere Kunden.
Absolut, sozusagen, absolut. Ne? Und das Zweite ist der Kunde. Ich denke ja relativ stark nach Kundenbedürfnissen. Und für mich ist das beste Beispiel, beziehungsweise das beste Gegenbeispiel wäre Apple. Apple hat es ja wirklich geschafft, über Jahre hinweg wie eine Religion aufzubauen, treue Fanbasis aufzubauen.
Bist du Apple?
Ich bin nicht Apple.
Ich auch nicht. Aber wir haben davon gehört, ne?
Wir haben davon gehört, ja.
Genau.
Ich bin aber eigentlich nur ganz grundsätzlich der Meinung, entweder bin ich voll in der Apple-Welt oder ich bin voll draußen. Die Google-Welt funktioniert in sich besser als Mischmodelle und die Apple-Welt ist auch darauf ausgerichtet,
exakt,
mit sich selbst zu kommunizieren. Wenn ich auf diese Fanbasis von Apple blicke, dass ein Apple-Kunde gerne nur Apple-Geräte nutzen möchte, ich kann mir das bei einem Versicherer in der Form nicht vorstellen.
Warum nicht?
Auch wenn eine Allianz und eine Hook die besten Brands am Markt haben, selbst da kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Kunde sagt, ich möchte aus tiefster Überzeugung nur Allianz-Produkte im Portfolio haben. Der Kunde möchte im Zweifel einen Kümmerer haben. Das heißt, ein reines Allianz-Portfolio kommt wahrscheinlich eher über den Menschen zustande, weil mein Versicherungsvertreter eben zufällig bei der Allianz ist.
Und ein guter Typ ist.
Genau, absolut. Der Kunde selbst hat, glaube ich, mehr das Interesse, neben dem guten Typen auch einen guten Preis, eine gute Leistung zu bekommen und ist deswegen aus sich heraus offen für verschiedene Angebote am
Markt. Qualität schlägt Marke.
Absolut. Mhm. Deswegen glaube ich auch aus Sicht des Kundenbedürfnisses ganz fest an, an die Zukunft des Maklermarktes.
Dann machen die Versicherer das ja gar nicht so schlecht, ne? Wenn die zumindest ihre Ausschließlichkeiten, Leute, mindestens zu Mehrfachagenten aufbohren, sozusagen.
Das ist eine gute Idee. Das ist ein kluges Modell. Mhm. Auf der einen Seite möchte ein Versicherer ja gar nicht jedes Geschäft haben. Da ist mal eine Wohngebäudeversicherung, die möchte ich nicht zeichnen als Versicherer. Da ist mal eine Krankenversicherung oder eine BU, die möchte ich aus gesundheitlichen Gründen gar nicht haben vom Kunden. Mhm. Warum dann den Vermittler mit der enttäuschenden Botschaft hinausschicken? Lieber Kunde, ich kann dir leider nicht helfen. Ja. Ist doch auch an der Stelle viel besser, wenn ich sagen kann, ich hätte vielleicht noch eine Alternative für dich.
Ja, und dann habe ich drei, sagen wir mal, vier Anbieter. Damit kann ich doch eigentlich das gesamte Ding abdecken, oder? Alle Bedürfnisse erfüllen.
Sollte klappen. Also als Makler ist natürlich noch besser mit mehr als vier Anbietern. Aber aus Sicht
Makler der AO, haben definitiv noch mehr.
Aus Sicht der AO sind natürlich vier Anbieter schon mal, vier extra Anbieter ist dann insgesamt fünfmal so viel, wie ich bisher hatte. Das heißt, das ist eine enorme Steigerung.
Ich war jetzt gerade bei mehrfach, genau. Okay. Ja, dann kommen wir ja schon ganz gut voran. Wir arbeiten uns in die Branche rein oder bearbeiten die Branche. Du hattest noch angeführt, in SureTech, da hast du ja auch Erfahrung durch eigene Investitionen. Ich sag mal, nenn mal zwei spannende Trends.
Also grundsätzlich bleibt erstmal festzuhalten, dass man so langsam spürt, dass das Tal der Tränen bei InsurTechs hinter uns liegen könnte. Wir hatten ja wirklich schwierige Jahre
begonnen. Weil so in Bezug auf Investorengeld.
Genau.
Ja, genau. Ja, das war die Zinserhöhung. Ja. Ne?
Da genau, die Geld Zinserhöhung. Das heißt, wir haben auch bei der EZB und in den USA mittlerweile ja ein sinkendes Zinsumfeld. Das ist positiv für Investitionen, weil ich Geld eben sicher nicht mehr so hohen Zinsen anlegen kann. Mhm. Das heißt, die Lage hat sich ein bisschen verbessert, okay. Sind auf einem guten Weg. Die Startups, die bisher überlebt haben, die haben, glaube ich, gute Aussichten, dann auch die künftigen Aufwärtstrends wieder mitzubestimmen. Startups, die in der Krise gegründet wurden, haben sowieso gelernt, besser mit Geld umgehen zu können, als solche, die kurz davor gegründet wurden, wo Geld im Überfluss zur Verfügung stand. Mhm. Damals war es völlig egal, ob du Gewinne schreibst. Du musstest ja nur eine schöne Wachstumsstory aufzeigen und zur nächsten Finanzierungsrunde
und dann
kommen.
Kamen die Leute.
Heute hat sich der Blick auf zumindest niedrigere Verluste bis zur nächsten Finanzierungsrunde schon etwas mehr in den Fokus gerückt.
Und thematisch, was ist das dicke Ding zurzeit?
Also ganz klar, im Jahr 2024 darf KI nicht fehlen. Mhm. Das heißt, die KI-Startups, die befinden sich in einem sehr, sehr guten Umfeld. Mhm. Investoren fahren auf das Thema ab. Selbst wenn ein Startup wenig KI zu bieten hat, wird es doch im Pitch-Deck versucht hervorzuheben.
Wir machen zwar nicht viel, aber wir erwähnen es, weiß man. Ne?
Genau, also wir wissen ja aus den letzten Jahren, in einem guten Pitch-Deck muss ein Ökosystem vorkommen, es muss das Wort Skalieren vorkommen.
Ja, ja, ja.
KI darf nicht fehlen und dann ist die...
Ja. Läuft. Und das sind dann sozusagen Dienstleister, die KIs anbieten? Verstehe ich das so richtig? Oder wie kann man
genau,
das
sehen? Also ganz, ganz klar und positiv, das ist auch eine Erfahrung der letzten Jahre, die wir erleben fast nur Insurtechs und Startups im Bereich B2B. Also es geht um das Servicieren und Unterstützen von Versicherern und Vermittlern und Vertrieben. Mhm. Ganz klarer Trend, die Modelle, die wir vor 8 Jahren noch hatten mit Clark, GetSafe, Knipp, dass ich sage, ich möchte das B2C-Segment bearbeiten mit enorm hohen Werbeausgaben. Das sehen wir zuletzt kaum noch. Mhm. Seit Jahren viel, viel stärker den Kooperationsansatz. Finde ich ein sehr, sehr positives Element. Mhm. Das heißt, KI-Unternehmen versuchen, Versicherer zu unterstützen. Startups versuchen, auch den Makler selbst zu unterstützen. Im Bereich KI entwickeln sich jetzt Modelle wie MuffinTech beispielsweise, das ein dediziertes KI-Modell für den Maklerbetrieb rausgebracht hat. Also ganz, ganz spannende Ansätze, auf kooperative Art und Weise die Themen gespielt werden.
Dann würde ich sagen, liebe Makler, Vermittler draußen an den Radiogeräten, haltet die Ohren und Augen offen, da kommt demnächst was technisch einiges, ne?
Absolut.
Super. Daniel, die Zeit ist um. Ich glaube, wir haben schon wieder überzogen oder so. Ach Mann, wo ist die KI, wenn man sie mal braucht? Ich danke dir auf jeden Fall für deine Eindrücke aus der Branche und schauen wir mal, was da noch Spannendes kommt.
Vielen Dank für die Einladung.
Die News der Woche. Jörg Kukies, der aktuelle Bundesfinanzminister, glaubt nicht mehr daran, dass die Reform der privaten Altersvorsorge umsetzbar ist. Der Grund? Zeitmangel. Die Realität sieht so aus, dass die Wahrscheinlichkeit, das Gesetz mit allen Fristen noch durch den Bundestag und Bundesrat zu bringen, sehr gering ist, sagte der Politiker der SPD den Zeitungen der Funke Mediengruppe.
Eine Reform sei grundsätzlich wichtig, weil die Riester-Rente bisher kein wirkliches Erfolgsrezept sei. Kukies ergänzte, dass die Bundesregierung vor der Bundestagswahl Ende Februar die Bürger noch an mehreren Stellen entlasten sollte, etwa durch mehr Kindergeld und den Ausgleich der sogenannten kalten Progression. Bei dieser solle die Bundesregierung die Tarife in der Einkommensteuer bis 2026 an die Inflation anpassen.
Wer vermittelt am erfolgreichsten Lebensversicherungen? Ein Firmenvermittler liegen mit einem Anteil von 36% ganz vorn. Makler und Mehrfachagenten folgen mit 32%. Und Banken liegen auf Platz 3 mit einem Anteil von 24%. Das sind die Kernergebnisse einer Studie des Beratungs- und Dienstleistungsunternehmens Willis Towers Watson, kurz WTW, für das Jahr 2023. WTW analysierte dabei das eingelöste Neugeschäft jedes Lebensversicherers, aufgeteilt auf Produktkategorien und Vertriebswege.
Insgesamt ging das Geschäft leicht zurück. 2023 betrug das Annual Premium Equivalent, kurz APE Neugeschäft, 5,8 Milliarden Euro. Das sind 180 Millionen Euro bzw. 3% weniger als im Vorjahr. APE steht für die Summe aus laufenden Beiträgen für ein Jahr und 10% der Einmalbeiträge aus neu eingelösten Versicherungsscheinen.
Das um 3,2 Milliarden Euro gesunkene Neugeschäft mit Einmalbeiträgen führte vor allem zu diesem Rückgang. Dagegen ist das Neugeschäft mit laufenden Beiträgen um 142 Millionen Euro gestiegen. Ein Firmenvermittler konnten als einzige beim Vertrieb von Einmalbeiträgen leicht um 230 Millionen Euro zulegen.
Wir kommen nun in die Kategorie Wunsch und Wirklichkeit und zu der News, die wir vorhin schon erwähnt haben. Knapp die Hälfte der bei einer Studie Befragten will mit spätestens 60 Jahren in Rente gehen. Zu diesem Ergebnis kommen die LV 1871 und das Meinungs- und Marktforschungsinstitut Civey bei ihrem diesjährigen Financial Freedom Report.
Gerade im Hinblick auf den Zustand der gesetzlichen Rente staunt man bei der LV 1871, dass 37,6% der Generation Z, also der 18- bis 29-Jährigen, mit spätestens 50 in die Rente gehen möchten. Das ist deutlich mehr als in den anderen Altersgruppen.
Doch nicht nur beim Renteneintritt, auch bei der Höhe der Rente gehen wollen und haben auseinander. Zwei Drittel geben an, für ein gutes Leben im Ruhestand mindestens 2000 Euro pro Monat zu benötigen. Doch die durchschnittliche Rente in Deutschland beträgt nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung 1550 Euro. Wohlgemerkt, das ist nur der Durchschnitt.
Und wie sorgen die Befragten vor? An vorderster Stelle steht die betriebliche Altersversorgung mit 31%, gefolgt von Immobilien- und Bausparverträgen mit je 30%. 26% kaufen Aktien oder Investmentfonds, zu denen auch ETFs gehören. Und 21% der Befragten investieren Erspartes in eine private Rente.
Wie stellen sich Versicherungsmakler die Beratung von morgen vor? Das wollte der Versicherer Canada Life wissen und hat dafür 345 Makler befragen lassen. Ergebnis? Makler wollen ihre Beratung verbessern, und zwar indem sie mehr digitale Tools und Services einsetzen, 49%, sich mehr fortbilden und schulen, 45%, und den Kontakt zu ihren Kunden intensivieren, 43%.
Die Themenschwerpunkte für die kommenden 5 Jahre sehen die Makler in der aktienorientierten Vorsorge und bei jüngeren Kunden. Auch die Wiederanlage von Geld wird ihrer Ansicht nach eine größere Rolle spielen. Bei Canada Life zeigt man sich von den Ergebnissen angetan. Digitale Tools und Services anbieten, fachlich up-to-date bleiben und sich noch intensiver um die Kunden bemühen. Diese Mischung zeigt, dass Makler den Servicegedanken ernst nehmen und mit Leben füllen, sagt Igor Radovic, Vorstandsmitglied bei Canada Life.
Im Gespräch.
Es ist wieder Zeit für etwas ganz Spezielles über die Berufsunfähigkeitsversicherung. Diesmal erklärt Rechtsanwalt Oliver Ostheim von den Rechtsanwälten für Berufsunfähigkeit Ostheim und Klaus wichtige Fragen. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um als berufsunfähig überhaupt zu gelten? Wie beeinflusst eine Krankheit konkret die Fähigkeit, einen Beruf auszuüben? Und worauf sollten Versicherte im Ernstfall unbedingt achten? Auf geht's! Hallo Oliver, schön, dass du da bist.
Hallo.
Und wir haben uns heute das Thema rausgesucht. Es dreht sich natürlich um Berufsunfähigkeit, liegt ein bisschen auf der Hand. Das Thema Voraussetzungen für Berufsunfähigkeit. Dann holen wir doch mal die Zuschauer ein bisschen ab. Wann ist man denn eigentlich berufsunfähig?
Ja, tatsächlich hängt das damit zusammen, wie die Bedingungswerke der Versicherer gestrickt sind. Wir finden sehr häufig, dass unsere Mandanten davon ausgehen, dass allein die Krankschreibung, also der gelbe Zettel früher, ausreichend wäre, um Berufsunfähigkeit zu bestimmen.
Ist aber nicht.
Das ist tatsächlich nicht so, sondern wir brauchen eine Krankheit, die ärztlich festgestellt wird und die Auswirkungen auf die konkrete Berufstätigkeit hat und eben eine Einschränkung von mehr als 50% mit sich bringt, über einen gewissen Zeitraum, mindestens 6 Monate in den aktuellen Bedingungen. Und das sind so die wichtigsten Voraussetzungen bei der Berufsunfähigkeit.
Worauf beziehen sich die 50%? Auf die Zahl der Tätigkeiten oder die Arbeitszeit?
Also generell muss man sagen, tatsächlich auf die Arbeitszeit. So gehen die meisten Versicherer da dran. Also Beispiel, ich habe eine 40-Stunden-Woche. Dann würde ein Versicherer im Grundsatz immer davon ausgehen, dass wenn ich weniger als 20 Stunden den bisherigen Beruf ausübe, dass das zu einer Berufsunfähigkeit führen kann.
Mhm. Nun wird ja auch gerne mal unterschieden zwischen Krankheit, Arbeitsunfähigkeit und Berufsunfähigkeit. Grenzt das doch bitte alles mal ein bisschen ab.
Also es hängt natürlich alles miteinander zusammen. Ja, also Krankheit bedingt Arbeitsunfähigkeit und das unter Umständen auch berufsunfähig.
Ich liege lang.
Richtig. Ja, also das ist so. Die Krankheit muss ärztlich bewertet werden. Wenn ein Arzt das gesehen hat und einen Krankheitswert findet, dann wird er eine Arbeitsunfähigkeit bescheinigen. Das ist dann aber nicht gleichzusetzen mit Berufsunfähigkeit, ja, weil ich arbeitsunfähig eben auch in einem sehr kleinen Rahmen sein kann. Ich habe vielleicht nur eine Verstauchung, trotzdem kriege ich eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und muss nicht zur Arbeit gehen. Das ist aber nicht Berufsunfähigkeit, sondern Berufsunfähigkeit ist ja auch ein anderes Wort. Allein schon, ja, das ist schon ein Unterschied. Und Berufsunfähigkeit bedeutet eben, dass ich eine Krankheit habe, die eine konkrete Auswirkung auf meinen konkreten Beruf hat. Ja, also wenn ich eben Dachdecker wäre und ich kann eben, weil ich Rücken habe, nicht mehr aufs Dach klettern. Ja, und meine Tätigkeit ist tatsächlich 7 Stunden am Tag auf dem Dach rumzuklettern, dann ist es offensichtlich. Ja, und dann haben wir eben diese 50%-Hürde auch überschritten. Und wir finden natürlich schon, dass es zusammenhängt, ja, die Berufsunfähigkeit mit der Arbeitsunfähigkeit. Aber ganz, ganz wichtige Sache, es ist nicht gleichzusetzen. Ganz wichtig. Ja, es wird von vielen unserer Mandanten einfach verwechselt, ja.
Nun kann ich mir auch vorstellen, oh Wunder der Medizin, so eine Berufsunfähigkeit, entweder kann ich im selben Job wieder zurückkommen, weil ich geheilt bin, wie auch immer, oder ich kann vielleicht einen anderen Job aufnehmen. Mhm. Wenn also jemand zurück in die Arbeitswelt kommt, wie oft passiert denn das erstmal überhaupt?
Mhm. Das hängt tatsächlich ein bisschen am Krankheitsbild. Also wenn ich eine Krebsdiagnose habe, was natürlich schlimm ist, dann kann ich ja diesen Krebs durch gute Behandlung auch überwinden und bin dann vielleicht tatsächlich nach einem Jahr oder vielleicht nach anderthalb Jahren wieder in der Lage, meinen bisherigen Beruf auszuüben. Also meinetwegen als Krankenschwester. Ja, das ist in Ordnung. Das funktioniert und dann würde der Versicherer auch die Leistung wieder einstellen. Ein anderer Punkt ist, wenn ich einen ganz neuen Beruf ausübe, also bleibt bei Krankenschwester und die wird dann, Gärtnerin, ja. Und
ein schöner Beruf.
Ein schöner Beruf, ja. Und das kann sie dann auch, ja. Und da gelten dann andere Kriterien. Das ist dann die konkrete Verweisung, ja. Das Verweisungsrecht des Versicherers steckt dahinter. Und da muss ich tatsächlich gibt es verschiedene Kriterien. Ein Kriterium ist beispielsweise das, die Einnahmen, das Gehalt, was ich da bekomme. Wenn ich weniger als 80% verdiene in meinem neuen Job, das wäre ein Grund, warum ein Versicherer eben nicht einstellen kann, die Leistung nicht einstellen kann. Mir.
Also weiter zahlen muss?
Genau, weiter zahlen muss, obwohl ich einen neuen Beruf ausübe. Mhm. Ja, das kommt in unserer Praxis relativ häufig vor, dass viele ihren Teilzeitberuf dann ausüben, ja, weil sie gesundheitsbedingt auch zu mehr Leistung eigentlich nicht mehr in der Lage sind, auch bei Mandanten, die psychische Erkrankungen haben. Die haben einen sehr langen Weg einfach vor sich und die wollen natürlich alle wieder ins Berufsleben zurück und in vielen Fällen einfach in Teilzeit. Ja. Und das ist eine gute Sache. Und sie können eben trotzdem die Leistung des Versicherers beziehen. Also das ist ein großer Vorteil.
Ohne Abstriche?
Ohne Abstriche. Das ist eine sogenannte Summenversicherung. Ja, das ist wie so ein Fachbegriff. Aber das bedeutet, wenn ich die Voraussetzung erfülle nach dem Vertrag, dann kriege ich das, was vereinbart ist, ausgezahlt. Also beispielsweise 1500 Euro. Erfülle ich die Voraussetzung, kriege ich die trotzdem, obwohl ich eben einen anderen Job mache. Oder meinen alten Job zu weniger als 50%.
Das wäre ja dann für die Gärtnerin gar nicht so ein schlechtes Geschäft. Die kriegt dann also ein neues Gehalt, kriegt aber noch die BU als Krankenschwester.
Exakt, ja. Das ist tatsächlich so, dass man beides beziehen kann, sind eben Voraussetzungen dran geknüpft. Wenn die erfüllt werden, gibt es weiterhin Geld.
Okay, dann ordne doch mal in dem Zusammenhang das sogenannte Nachprüfungsrecht ein. Das ist ja auch immer so ein Begriff. Hui, hui, hui,
hui. In der Tat, Nachprüfung auch ein wichtiger Punkt für Versicherer. Steht in den Verträgen so drin, ist also vertragsgemäß, wenn die Versicherer nachfragen, wie geht's dir denn, lieber Versicherungsnehmer? Bist du wieder genesen oder wie weit bist du genesen oder hast du vielleicht sogar schon eine andere Berufstätigkeit aufgenommen? In unserer Praxis ist es so, dass wir ich sag mal so zwischen 12 und 18 Monate als guten Durchschnittswert sehen, dass ein Versicherer eine Nachprüfung anstößt, wenn er eine Anerkennung ausgesprochen hat. Es kommt aber auch mal vor, dass es 3 Jahre sind. Also in großen Ausnahmefällen kommen die auch wirklich ein Jahrzehnt nicht. Aber ich glaube, das ist quasi irgendeine Karteileiche in Anführungszeichen. Wird einfach nicht geprüft. Und irgendwann kommen sie drauf und dann wird das eben durchgeführt.
Aber normal ist es.
Es ist normal. Ja. Also damit muss jeder Versicherungsnehmer rechnen, wenn er eine Leistungsanerkenntnis bekommen hat, dass der Versicherer eben nachfragt, müssen wir noch leisten, bist du nicht vielleicht wieder gesund, kannst du deinen Beruf wieder ausüben.
Reicht dann die eigene Auskunft oder muss da wieder der Arzt dran?
Auch da ist es so, dass der Versicherer ein Formular schickt, was man ausfüllen muss.
Ich liebe Formulare.
Formulare sind super, ja. Also Versicherer lieben sie auch.
Wir mögen Formulare.
Meistens werden auch ärztliche Unterlagen angefordert. Ja, da wird der Behandler eben gefragt, wie schätzt du das heute ein? Wie ist der Zustand des Patienten? Welche Diagnosen, Befunde hast du? Und wie wirkt sich das aus auf die Berufsfähigkeit? Kann er vielleicht eben jetzt wieder mehr als 50% arbeiten?
Dann nehmen wir das mal so mit. Dann sage ich vielen Dank, lieber Oliver, für die Auskünfte.
Ja, vielen Dank. Ich war gerne hier.
Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie doch gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.